Schlaflos von Cécile Weißbrot. Aus dem Französischen von Andrea Spingler.
Ich schlafe nicht. Ich kann nicht. Ich schlafe nicht. Wie viel Uhr ist es? 2? 3?
Ich kann nicht.
Ich wage nicht nachzusehen. Neben dem Bett steht das Radio. Und wenn es nicht läuft, zeigt es die Zeit an. Ich habe Angst, die Augen aufzumachen. Angst zu sehen, dass es noch nicht einmal 1 Uhr ist. Seit 14 Tagen bin ich nicht mehr zu Hause. Ich ziehe von einem Ort zum nächsten, wohne bei dem einen, bei dem anderen, aber zu Hause. Nie wieder. Der Winter dauert lang dieses Jahr, drin und draußen. Ich habe einen kleinen Koffer neben dem Bett. Darin sind meine Sachen. Etwas zum Anziehen, das Radio, das Handy, der Laptop. Das ist alles. Ich bleibe vernetzt. Ich habe Freunde in der ganzen Welt, die mir alles Gute wünschen, wenn sie Bescheid wissen. Denn ich sage nicht allen alles. Aber ich bin allein.
Eine Trennung.
Wer hat das nicht erlebt?
Das ist banal.
Es gibt Schlimmeres.
Es gibt Schlimmeres.
Es hat 2 Jahre gedauert. Lang und kurz zugleich.
2 Jahre meines Lebens.
Im Dunkeln ist der Koffer nur ein Schatten. Der Schatten, der sich auf mein Leben legt. Mit meiner Adresse habe ich auch meine Gewissheiten verloren. 1.20 Uhr.
Es ist zu früh zum Aufatmen.
Das dachte ich mir. Es ist zu früh zum Aufatmen. Das ist jetzt die schwarze Stunde.
Das dachte ich mir.
Ausweglos.
Ausweglos.
Das Radio.
Schnell.
Mein Rettungsanker. Schnell. Oder ich ertrinke in der Stille.
Ausgerechnet an diesen Ort hat der Minister zur öffentlichen Diskussion eingeladen.
Die berühmte Diskussion. Ach nein, Entschuldigung, die große Diskussion über die nationale Identität. Organisiert vom Ministerium für Immigration, Integration, nationale Identität und ich weiß nicht was.
An diesem Ort, wo die Sans-Papiers, die Migranten ohne gültige Ausweispapiere, ihre Aufenthaltsgenehmigung beantragen, die dann ohne Begründung abgelehnt wird. Dorthin, wo unter der Vichy-Regierung die Deportationslisten zusammengestellt wurden, in diese Bastion des Autoritären, in diese Polizeihochburg.
Ein Ministerium für nationale Identität.
Ausgerechnet
darauf
an
muss man
diesen
erst mal
Ort
kommen.
Hat der Minister zur öffentlichen Diskussion eingeladen.
Ideal für eine schlaflose Nacht.
So dürfen Sie das nicht sagen.
Sie haben einen Fragebogen ins Netz gestellt, damit die Leute ihre Meinung dazu sagen können. Auch wenn Sie den Antwort Was macht die nationale Identität aus? Was sind ihre Symbole, ihre Werte? Warum sollen wir Ausländern unserem Land aufnehmen? Ist unsere Nation multikulturell? Sind die auffälligen Zeichen der religiösen Zugehörigkeit vereinbar mit den Werten?
Französisch war universell.
Eine Reihe ziemlich zweifelhafter Fragen, die auf eine Diffamierung der Ausländer hinauslaufen.
Sie nehmen nichts mehr ernst. Sie glauben an nichts mehr.
Der Fragebogen wurde schnell wieder aus dem Netz genommen.
Und von dieser Universalität ist heute nur noch die Sprache der Post übrig.
Man soll nie bei jemandem einziehen. Damals hatten wir Lust, uns zu sehen. Besser, man bleibt bei sich zu Hause. Jeder führte sein eigenes Leben. Und ab und zu trafen wir uns, weder allzu eingebunden in das Leben des anderen,
prioritär
noch allzu parallel. Weit entfernt davon.
So sieht es aus mit unserer vergangenen Größe.
Ich schlage vor, wir hören uns jetzt ein erstes Gesprächsprotokoll an und danach diskutieren wir weiter.
Die Sendung hat anscheinend erst angefangen. Umso besser.
Ich war 15, als ich nach Frankreich kam. Eine lange Seereise, quer über das Schwarze Meer. Es war schon schwierig, überhaupt das Meer zu erreichen. Ich lebte bis dahin in einer Hochebene, wo Trockenheit herrscht. 2 Boote habe ich davonfahren lassen. Etwas sagte mir, ich sollte sie nicht nehmen. Das eine ist direkt vor der Küste gesunken, in einem Sturm. Sie sind für 10 Personen ausgelegt und man lässt 100 einsteigen. Das dritte ist wohlbehalten angekommen. Und darauf war ich. Dann ging es weiter nach Westen. im Lastwagen, zu Fuß, mit dem Bus, auf alle mögliche Art. Die Reise hat Wochen gedauert. Ich habe sofort Arbeit in der Stadt gefunden. Ein Glück. Aber ich hatte keine Zeit, Französisch zu lernen. Ich sprach die Klänge nach, die ich hörte. In der Metro versuchte ich, die Gespräche zu verstehen, anhand der Gesichtsausdrücke, des Tonfalls. Und ich klammerte mich an die paar einfachen Wörter, die immer wiederkehrten. Aber die Leute reden nicht viel miteinander in der Metro. Und in der Werkstatt, wo ich Stoffe zusammennähte, ohne das Tageslicht zu sehen, waren nur Ausländer wie ich. Die Sprache ist ein wildes Tier, ein Monster, das einen zu verschlingen droht. Aber wenn man keine Angst hat, kann man sich ihm allmählich nähern und es zähmen.
Das war ein erstes Gesprächsprotokoll. Dazu direkt die Meinung unserer Studiogäste. Was sagen Sie dazu?
Wir wollen keine Menschen aufnehmen, die nicht allein zurechtkommen. Die keine Ahnung haben, was um sie herum vorgeht. Die nicht lesen und schreiben können. Deshalb meinen wir, müssen alle, die in unser Land kommen, Französisch sprechen können.
Er hat versucht, etwas Platz für mich zu schaffen.
Ich habe es schon so oft gesagt. Sie haben einen Illegalen befragt.
Ich habe ein paar Bücher in sein Regal gestellt, ein paar Kleider in seinen Schrank gehängt. Aber es war immer noch sein Regal, sein Schrank.
Jemanden, der sich überhaupt nicht in unserem Land aufhalten sollte.
Er sollte vielleicht nicht hier sein, aber er ist jetzt.
Da saß ich nun in seiner Wohnung und ich teilte sein Leben, sein Bett. Seine Freunde.
Außerdem lernt man die Sprache am besten im Land selbst.
Er redete von Zeit- und Mietkostenersparnis.
Kein noch so gründlicher Unterricht ersetzt das vollständige Eintauchen in die fremde Sprache.
In meinem Überschwang habe ich zurückgelassen, was ich hatte. Ich glaubte daran. Er stand mehr im Leben als die Männer, die ich bisher gekannt hatte. Vielleicht zu sehr. Ich glaubte, angekommen zu sein und von seinen Gewissheiten zu profitieren. Ich glaubte, mich auf ihn stützen zu können, irgendwo zu sein, etwas aufbauen zu können.
Ist ein wildes Tier, ein Monster, das einen zu verstehen.
Diese Leute, die ihr Land verlassen und bei null anfangen. Man muss alles suchen, alles finden. Einen Platz zum Schlafen, eine Arbeit, vorwärts gehen, ohne stehen zu bleiben, immer weiter. Was auch geschieht, niemals anhalten können. Ich glaubte...
Ich grüße die Nachbarn, denen ich im Treppenhaus begegne. Weiter geht's nicht. Jeder in seinen vier Wänden. Neugierige mag ich nicht.
Das Essen am Sonntag dauert mindestens 3 Stunden. Aber es ist der einzige Moment, in dem wir als Familie wirklich vereint sind.
Am Samstagnachmittag mähe ich den Rasen, egal wie das Wetter ist.
Wir haben ein weißes Tischtuch, ein Porzellanservice. Wir haben Stielgläser, kleine für den Wein, die großen fürs Wasser. Fischbesteck, Käsemesser, Dessertbesteck. Gar nicht zu reden vom Schneckenbesteck natürlich und den Melonenlöffeln. Wir haben einen Dosenöffner, einen Flaschenöffner, einen Korkenzieher, ein Austernmesser, einen Nussknacker, eine Kartoffelpresse, eine Käsereibe, der schön gedeckte Tisch. Die Kochkunst verfeinert die Sitten.
Wenn Sie nur eine Art Messer haben, ist es leicht, jemanden im Affekt zu erdolchen. Aber wenn Sie unschlüssig sind, ob Sie das Dessert oder das Käsemesser nehmen sollen.
Es sollte eine große Umfrage werden, eine riesige Sache im ganzen Land. Zum Abschluss hatten sie ein großes Kolloquium geplant. Ein Bericht, ein Gesetz. Viel heiße Luft, aber sehr feierlich präsentiert.
Unsere Städte sind organische Gebilde.
Letzten Endes findet keine sie dieser grandiosen Veranstaltungen statt.
Am Sonntag
eine heftige Polemik entzündet sich, die nur auf verlegene Schweigen stößt. Man hat das Wort befreit, aber das Wort ist zweischneidig.
Früher gab es Festungswälle und Tore.
Es wird niedergelegt, aufgeschrieben. Es prägt sich ein. Man glaubt, es vergessen zu haben, doch es ruht nur und wartet auf eine günstige Gelegenheit. Es kommt tief aus dem Menschen, aus der Tiefe der Zeiten. Und man erkennt nichts wieder.
Wir brauchen wieder richtige Grenzen um das Land herum.
Daher kommt alles. Von der Sprache. Manche Wörter, manche Sätze kann ich nicht vergessen. Seine Bemerkungen waren immer grenzwertig. Säten Zweifel. Ich wusste nicht mehr, wie ich sie zu verstehen hatte, oder ich wusste es nur zu genau. Man schläft nicht so gut, wenn man allein ist. Das ist eine der Folgen.
Wir haben jetzt einen Hörer am Telefon.
Man sucht
bitte
etwas,
schön,
an dem man sich
Wort.
Festhalten kann. Ein Wort, eine Musik.
Ich bin vor meinem Haus überfallen worden, als ich aus dem Auto stieg. Bedroht mit einer Waffe. Ich muss mein ganzes Geld hergeben. In einer Siedlung, in der bisher nie etwas vorgekommen war.
Es kommt immer so lang nichts vor.
Sie waren zu zweit.
Bis etwas passiert.
Das Auto haben sie mir zum Glück gelassen. Aber ich hatte 1000 Euro dabei, die ich gerade am Bankautomat geholt hatte. Als wären sie mir gefolgt. 3 Wochen Arbeit dahin in ein paar Sekunden.
Was sind Sie von Beruf?
Ich kenne in einem Café für den Mindestlohn. Die Leute geben mir praktisch kein Trinkgeld mehr.
Kommen wir doch zurück zu dem Abend, als Sie überfallen wurden.
Ich kann nicht mehr dazu sagen. Außer, dass im Haus noch ein junges Paar wohnt über mir. Sie ist von hier, er aber nicht. Er hat dunkle Haut. Ne? Ich frage mich, ob er nicht was damit zu tun hat. Als wir eingezogen sind, da habe ich sofort eine Alarmanlage in meine Wohnung eingebaut. Es war Nacht, ich habe sie nicht richtig gesehen, aber ich habe ihren Akzent gehört. Seither traue ich keinem mehr. Ausländern schon gar nicht.
Das ist ziemlich unvorsichtig, so viel Bargeld bei sich zu haben.
Ich tue, was ich will. Ich bin hier immerhin zu Hause.
Danke für Ihren Anruf.
Unsere Bürger haben ein Gefühl großer Unsicherheit. Man muss sie beruhigen. Sie müssen ohne Angst durch unsere Straßen gehen können.
Glauben Sie, Ihre Beschwörungsformeln werden ausreichen?
Dazu hören wir jetzt noch einen Beitrag von einem Betroffenen.
Ich bin 25 und war allein unterwegs.
Ich bin 30.
Es war abends und ich ging rasch.
Das ist kein Alter.
Es war Winter. Nicht sehr spät, aber schon dunkel.
Das ist noch nicht das Ende.
Ich ging schnell, weil mir kalt war.
Ich kann doch jemanden kennenlernen.
Da hörte
Kinder
ich Autoreifen
kriegen.
Quietschen, bremsen.
Bei der Zeitung Karriere machen.
3 Männer sprangen heraus, wie in einem amerikanischen Film und umringten
den
mich.
Roman schreiben, den ich seit Jahren auf später verschiebe.
Sie haben mich von oben bis unten durchsucht.
Jetzt hätte ich Zeit.
Einer von ihnen rief irgendwo an mit meinem
seit
Personalausweis
zwei Wochen
in der Hand,
ich nicht mehr aus.
Um sich zu erkundigen, ob ich auf einer schwarzen Liste stehe.
Verbarrikadiere mich bei mir.
Ich habe gefragt, was
oder
sie wollen.
Oder vielmehr bei anderen.
Wir leben in einer Demokratie.
Ich surfe im Internet,
ich habe das Recht zu
melde
fragen.
Mich in Foren zu Wort,
aber sie
chatte.
Sagten, sei still, wenn du nicht willst, dass wir dich mit auf die Wache nehmen. Man muss ihnen schließlich bestätigt haben, dass ich weder ein Terrorist noch ein Mörder bin.
Die Polizei.
In Ordnung, haben sie gesagt.
Sie sind nie allein.
Du kannst gehen.
Selbst am helllichten Tag. Sie gehen zu zweit.
Keine Entschuldigung.
Wenn nicht zu dritt.
Nichts.
Ohne nach links und rechts
und
zu schauen.
Und einfach kurzerhand geduzt.
Als hätten sie es eilig.
Was ich getan habe?
Man fragt sich, was sie verhindern können.
Ich bin 25.
Wir wollten von unseren Hörern wissen, was sind die Symbole unserer Identität? Und hier sind die Antworten. 55% waren für die Flagge. 30% für die Marseillaise und nur 15% für Marianne. Auf unserer Seite im Internet können Sie übrigens immer noch Ihr Votum dazu abgeben. Möchte einer von Ihnen beiden hier im Studio auf die Ergebnisse dieser Umfrage eingehen?
Ja.
Moment, warten Sie. Wir haben einen Hörer in der Leitung, der eine Frage stellen möchte.
Ja, guten Tag. Ich möchte gern wissen, wer Marianne ist.
Sie wissen nicht, wer Marianne ist? Wer will antworten?
Genau deswegen schlagen wir pro Woche 1 Stunde Pflichtunterricht in Staatsbürgerkunde vor. Damit unsere Werte vermittelt werden. Der Wortlaut unserer Nationalhymne. Die großen Gestalten unserer Geschichte. Marianne.
Sie vermischen Geschichte, Staatsbürgerkunde, Kultur.
Marianne, die Allegorie unserer Republik. Haben Sie in der Schule nichts davon gehört?
Vielleicht. Aber das habe ich wohl vergessen. Allegorie? Was bedeutet das?
Symbol, wenn Ihnen das lieber ist. Verzeihen Sie meine Frage, aber sind Sie in Frankreich zur Schule gegangen?
Natürlich, wo sonst? Ich bin Franzose.
Entschuldigen Sie, aber Sie haben einen Akzent.
So spricht man eben, mitten in Frankreich.
Sehen Sie? Es reicht also nicht, in Frankreich geboren und zur Schule gegangen zu sein, um unsere Sprache und die Geschichte unseres Landes zu kennen. Alles muss auf den Prüfstand. Unser ganzes Bildungssystem. Allerdings nicht durch Stellenabbau, wie Sie es machen. Mit Ihrer Politik fahren Sie alles gegen die Wand, so wie wir das immer schon vorausgesagt
haben. Sie haben es doch nicht besser gemacht, als Sie an der Macht waren. Es geht doch nur langsam bergauf. Es ist Ihre Schuld, wenn wir von so tief unten kommen.
Meine Herren, wir kommen vom Thema ab. Außerdem haben wir einen weiteren Hörer am Telefon, der etwas sagen möchte.
Wir werden nie nach unserer Meinung gefragt. Wir existieren nicht.
Ah, eine Hörerin. Tut mir leid, dass ich Ihnen widerspreche, aber Sie sehen es ja, auf unserer Welle kommen Sie zu Wort.
Ich bin in Louviers geboren. Meine Eltern und meine Großeltern auch. Und ich wohne dort noch immer. Meine Eltern sind nie verreist. Und ich war nur ein einziges Mal im Ausland. In Spanien an der Costa Brava. Ich habe den Krieg erlebt, die Entbehrungen. Ich war noch klein, aber wenn ich erwachsen gewesen wäre, hätte ich es gemacht wie meine Eltern. Niemals hätte ich mein Land verlassen. Man muss kämpfen. Ich verstehe die Menschen nicht, die einfach gehen. All diese Afghanen, die hierher flüchten. Wenn ein Land im Krieg ist, muss man es verteidigen. wie die Widerstandskämpfer bei uns im Krieg.
Glauben Sie, alle haben gekämpft zwischen 1940 und 1945? Glauben Sie, wir können uns etwas darauf einbilden?
Alle nicht, aber viele.
Es gehört auch Mut dazu, sein Land zu verlassen.
Ja, es gehört Mut dazu, wegzugehen und herumzuirren im Leben. Die geringste Bewegung kostet Überwindung, der kleinste Aufbruch, der bescheidenste Verzicht. An einem Wintermorgen aus dem Bett zu kommen, in der Straße, durch die ich jetzt auf dem Weg zur Metro gehe, gibt es einen Mann, der draußen lebt. Als ich das erste Mal diesen Haufen von Plastiktüten und Kartons sah, fragte ich mich, ob es eine Müllhalde oder ein Schlafplatz ist. Bei genauerem Hinschauen begriff ich, es ist ein sorgfältig gebauter Unterschlupf. So dicht abgeschottet wie möglich. Eine Art Iglu aus Pappe. Jemand lebt, versteckt sich darin. Manchmal kommt er heraus. Er lächelt nie. Er führt Selbstgespräche, endlose Reden, aus denen ab und zu erkennbare Wörter herausragen. Bei anderen Leuten leben. Auf der Straße leben. Sein Land verlassen. Alle brechen auf. Alle gehen weg.
Ich bin in Frankreich geboren. Mein Vater ist hierher gekommen. Man hat ihn aus einem Dorf am Rand der Wüste geholt. Jemand hat gesagt, ihr werdet gebraucht. Man wird euch gut bezahlen. Ihr bekommt ein Haus, ihr stellt schöne Autos her. Und wenn ihr gut arbeitet, habt ihr auch bald eins. Mein Vater hat mit hunderten anderen das Mittelmeer überquert. Und dann sind sie weitergefahren bis nach Paris. Aber in dieser großen Stadt gab es keinen Platz für sie. Sie mussten in den Außenbezirken bleiben. Mein Vater lebte in einer Bruchbude unter einem Wellblechdach, gleich neben einer Bahntrasse, wo Vorortzüge fuhren. Mein Vater ging zu Fuß zur Arbeit. Der Zug wäre am Anfang zu teuer gewesen. Und auf dem Weg hat er meine Mutter kennengelernt. Später hat man diese Zeichen des Elends abgerissen, um große Hochhäuser zu bauen. Und da habe ich gelebt. Eingequetscht zwischen denen von oben und denen von unten. Mittendrin in allem, ohne im Zentrum von irgendwas zu sein. Verloren. In der Schule hat man mir schöne Dinge beigebracht. Die Helden des Vaterlands. Und ich habe daran geglaubt. Ich habe geglaubt, genauso wie die anderen, Teil der Nation, ihrer Geschichte zu sein. Ich habe mich in der Schule mit Renaissance und Humanismus beschäftigt. Aber man hat sich über meinen Namen lustig gemacht. Meine Mitschüler in der Klasse, auch Lehrer. Sie sagten, warum vertust du deine Zeit mit Lernen? Du wirst ja doch Hilfsarbeiter oder Straßenkehrer. Dafür brauchst du kein Diplom. Ich habe durchgehalten. Ich bin zur Universität gegangen und Apotheker geworden. Es hat mich Kraft gekostet, keinen Hass zu empfinden.
In dem Fragebogen ist die Rede von Werten, von Frankreichs historischer Tradition als Aufnahmeland, vom Recht auf Asyl.
Das Recht auf Asyl für Personen, die in ihrem Herkunftsland gefährdet sind. Ich zitiere wörtlich Ihren Fragebogen. Und das Lager von Gürs, wo die vor den Nazis geflohenen deutschen Emigranten und die vor Franco geflohenen spanischen Republikaner interniert waren. Die Lager von Pithiviers und Beaune-la-Rolande und Drancy für die bei den Razzien verhafteten Juden. Das Flüchtlingslager von Saint-Gat bei Calais für jene, die hofften, in England arbeiten zu können. Die Auffanglager in der Pariser Banlieue, der Transitbereich im Flughafen Roissy, aus dem man nie herauskommt. Die Namen wechseln und die Motive, die Zeiten, die Nationalitäten, das Ausmaß der Gefahr. Aber letztlich werden die, die von woanders herkommen, stets eingesperrt. Man sperrt das andere ein.
Recht auf Asyl.
Eine lange Seereise quer über das Schwarze Meer.
Ich bin 25 und war das Recht auf Asyl verliert sich in den Nebeln des Schlafes, die mich zeitweise einhüllen. Ich höre alles gedämpft, wie in einer tief verschneiten Landschaft. Und in der Ferne ein Echo. Ich höre Stimmen. Ist es das Radio? Ist es ein Traum? Ein unbekanntes Zimmer bedeutet unbekannte Geräusche. die Nachbarschaft ungewohnter Leben, andere Schritte zu anderen Zeiten. Wie war es bei mir zu Hause? Wem bin ich im Treppenhaus begegnet? Und die Gesichter auf der Straße, wenn man zum Metro geht, Unbekannte, aber Vertraute, die zur Umgebung gehören und zu dem Gefühl beitragen, man ist zu Hause, auch wenn man weder ihren Namen noch ihre Stimme kennt, dazugehören. Ein Schritt zur Seite genügt, um jedes Gefühl der Zugehörigkeit zu verlieren. Dazugehören. Tagsüber im Büro mache ich weiter wie zuvor. Es ist nur abends, das stimmt nicht. Auch am Tag lauert die Unsicherheit und überfällt mich plötzlich in Augenblicken der Leere. Mitten in einem Gespräch. Ich bin für ein paar Tage allein hier. Der Freund, der mich beherbergt, ist auf Reportage am anderen Ende der Welt. Wenn ich im Dunkeln aufstehe, stoße ich gegen unbekannte Möbel. Suche den Lichtschalter auf der falschen Seite. Als würde irgendein böser Geist hartnäckig alles umstellen. Ich meine, oben einen Schrei gehört zu haben. Vielleicht quietscht nur eine Tür. Nächste Woche kommt er wieder. Wie lange werde ich bleiben? Du hilfst mir damit, wenn du die Wohnung hütest, hat er gesagt. Und dann? Ich habe nicht angefangen, nach einer eigenen Wohnung zu suchen. Ich hoffe noch. Gegen meinen Willen und alle Wahrscheinlichkeiten. Ich muss mich erinnern, warum ich weggegangen bin. Aufzählen, was mir missfiel. Sein Egoismus, seine Unbeweglichkeit, seine Starrheit, sein Nicht-Zuhören, seine Unaufrichtigkeit. Eine beängstigende Liste. Es gab auch das andere. Sein Lächeln manchmal. Seine Energie. Die schönen Momente. Seine Welt, in der ich sein durfte. Ich bin ohne Gesicht, ohne Geschichte.
Pflegehelfer, Krankenschwestern, Klempner, Maurer, Informatiker, keine. Haushaltshilfen, Sterbebegleiter, Anstreicher.
In Gruppen beachtet man mich nicht.
Um freie Stellen zu besetzen, die hier
niemand. Im Kaffee werde ich nicht bedient. Ich bin die, die man übersieht. Ich muss winken, damit mich jemand bemerkt und die Bestellung aufnimmt.
Wie viele sind es? Angemeldet oder nicht angemeldet? In der Gastronomie, in Unternehmen? Dazu jetzt unsere Straßenumfrage.
Europa ist zu groß. Man soll sich erst mal um uns kümmern.
Um uns? Was heißt das?
Um uns, die wir hier sind. Es genügt nicht, zufällig hier geboren zu sein. Wir haben hier eine Familie. Vorfahren. Über mehrere Generationen hinweg.
Und wo ist hier?
In Frankreich.
In Frankreich ist das Paris, die Provinz, die Überseedepartements, überall?
Wir brauchen wieder richtige Grenzen um das Land herum.
Jeder in seinen vier Wänden.
Die Toleranzschwelle.
Dann ging es weiter nach Westen.
Ausländer.
Im Lastwagen. Zu Fuß, mit dem Bus
auf
alle mögliche Art.
Illegale.
Wir haben uns
Asylbewerber.
Unsere Tradition.
Sie.
Wir haben unsere Gewohnheiten. Unsere Tradition.
Die Reise hat Wochen.
Ich
habe sofort Arbeit
anderen.
In der Stadt gefunden. Ein Glück, aber ich hatte keine Zeit, Französisch zu lernen.
Wir spüren eine Bedrohung. Etwas, was sich auf uns legt. Eine diffuse Angst, die am Gang, am Blick abzulesen, etwas zerfällt. Das Gefüge ist löchrig geworden. Und wir sind auf der Lauer, bereit, das kleinste Zeichen als Angriff zu wehren. Wir schotten uns ab. Die Gefahrenzone dehnt sich aus. Wir sind unsichtbarer Strahlung ausgesetzt. Ich habe auch Angst. Allein. In dieser unbekannten Wohnung. Mitten in der Nacht. Ist das Radio aus? Es wird mich doch nicht auch noch im Stich lassen. Nein. Es war nur ein Schweigen, eine Pause.
Ich bin Französin, aber im Ausland geboren, weil mein Vater seinen Ersatzdienst als Entwicklungshelfer abgeleistet hat. Ich muss meinen Pass erneuern lassen und man fordert mich auf, meine Staatsangehörigkeit nachzuweisen. Ich habe einen Personalausweis, einen Wahlschein, meinen alten Pass. Ohne die französische Staatsangehörigkeit hätte ich keines dieser Papiere bekommen können. Aber Sie wollen eine Bescheinigung über meine Nationalität. Es genügt Ihnen nicht, dass ich Französin bin. Sie wollen wissen, wie ich es geworden bin. Durch Geburt, Einbürgerung, Heirat, Erklärung. Krank. Die Gesetze werden härter. Und jetzt diese große Diskussion.
Gleich anschließend ein weiterer Erfahrungsbericht, dann kommen Sie hier im Studio wieder zu Wort.
Ich habe 5 Jahre in einer Siedlung am Stadtrand mit denen gelebt. Sie wissen, wen ich meine. Es werden immer mehr. Und sie können sagen, was sie wollen, aber die sind nicht wie wir. Die essen nicht wie wir, die haben nicht dieselben Feiertage, die halten Schafe in ihrer Wohnung, um sie nach dem Ritus zu schlachten. Obwohl es verboten ist, bei sich zu Hause Tiere zu haben. Solche Tiere. Es roch komisch. Sie haben uns gegrüßt, wenn sie uns trafen und sich nach den Kindern erkundigt. Denn sie gehen leider in dieselbe Schule. Zu höflich, um ehrlich zu sein. Wir wollten nichts von ihnen, nur dass sie uns in Ruhe lassen, aber sie waren hartnäckig. Eines Tages haben sie uns eingeladen. Sie hatten alles aufgeräumt, sogar das Schaf versteckt. Ihre Kinder haben mit unseren gespielt, ein primitives Spiel mit Figuren und Würfeln. Sie haben nicht mal eine Playstation. Ihr Kuchen war kompakt, süß und verdaulich. Sie hofften, wir würden sie auch einladen, aber darauf fallen wir nicht rein. Wir werden sie nicht in unsere Wohnung lassen, damit sie sich da umsehen können, um irgendwann wiederzukommen und einzubrechen. Ich warte nur, bis ich mir leisten kann, in ein anderes Viertel zu ziehen. Ich soll bald befördert werden. Wir haben angefangen, im Zentrum zu suchen. Das ist teurer, aber wenn man auf die Straße geht, begegnet man wenigstens Menschen, die aussehen wie wir.
Ich würde jetzt gerne Ihre Meinung zu diesen beiden Gesprächsprotokollen hören.
Es wurden Ghettos geschaffen, in denen es keine soziale Mischung gibt. Wir dagegen glauben an das Miteinander der Bevölkerungsgruppen.
Und wir beklagen den Orientierungsverlust. Es wird Zeit, dass wir uns wieder fangen. Und im Hinblick darauf plädieren wir dafür, diese hehren Begriffe wieder mit
Republik, Nation, Nation. Wann sind Sie zum letzten Mal mit der Metro gefahren?
Lassen Sie mich ausreden.
Er hat es gesagt.
Sie bringen alles durcheinander.
Worte. Nichts als Worte. Der politische Diskurs ist nicht mehr glaubwürdig. Seine Versprechung war nicht mehr glaubwürdig. Ich werde mich ändern, sagte er. Lass mir ein bisschen Zeit, damit ich mich an dich gewöhnen kann. Er wollte, dass wir zusammen wohnen. Und seine Wohnung war eben größer als meine. Wenn man sich von materiellen Dingen leiten lässt.
Kommen wir auf unsere Diskussion zurück. Sie haben diese Frau gehört. Konkrete Frage: Was beabsichtigen Sie für all die Franzosen zu tun, die ohne Papiere dastehen?
Dahin führt nämlich Ihr Papierefimmel. Sie verweigern sie sogar denen, die welche besaßen. Ihr Zahlenfimmel. Sie weisen Leute aus, die schon lange, seit jeher bei uns leben, die nur dieses Leben haben und sich plötzlich in Marokko, im Senegal, in Tunesien wiederfinden. In einem Land, wo sie längst keine Familie mehr haben, wo sie weder eine Ausbildung machen können noch arbeiten. Sie haben diese Menschen entwurzelt, gebrochen.
Diese Leute haben kein Recht, hier zu sein.
Das wissen Sie doch gar nicht. Sie machen sich nicht die Mühe, das zu überprüfen. Sie haben keine Ahnung. Sie können nur vertreiben, abschieben.
Der Minotaurus wartet in der Tiefe des Labyrinths auf seinen Tribut an arbeitsfähigen jungen Männern und Mädchen. Sie glauben, vor den Toren der Hoffnung zu stehen. Und wenn die Tore endlich aufgehen, sehen sie das Ungeheuer nicht, das ihnen auflauert und sich lautlos anschleicht. Unsichtbar hat es sich schon in ihrem Innersten eingenistet. Sie sind unterbezahlt, aber sie haben Arbeit. Man muss sich gegen China behaupten. Der Globalisierung anpassen. Alle Ausreden sind gut genug. Er musste lachen über meine Empörung. Wie über alles andere. Er glaubte an nichts. Deine Fähigkeit, dich über das Los der anderen aufzuregen, sagte er. Sie sind weit gekommen. Mit deinen guten Gedanken und deinen Artikeln über Partnerschaftsprobleme wirst du ihnen kaum helfen.
In meinem Wahlkreis traf
ich... Einer von 4 Franzosen hat einen Großelternteil, der im Ausland geboren ist.
Meine 4 Großeltern sind Franzosen. Seine auch. Unser Name klingt nach heimatlichem Boden. Charente, Loire, Pariser Umland. So sieht unsere Exotik aus. Dieselbe Sprache... Derselbe nicht praktizierte katholische Glaube, dasselbe Studium in Paris und wir sind nicht imstande, uns zu verstehen. Ich trage keinen Schleier. Er ist kein Terroristenlehrling. Und abends macht er nicht mal den Abwasch, deckt nicht den Tisch. Gleichheit ist ein leeres Wort.
Sehen Sie doch ein, dass Sie falsch liegen. Die von Ihnen in Gang gesetzte Diskussion dient nur als Freibrief für rassistische und fremdenfeindliche Meinungsäußerungen.
Das war Ihnen doch schon klar, als Sie das angezettelt haben.
Wir erlauben den Leuten zu sagen, was sie denken. Es ist eine demokratische Debatte. Unser Land erstickt daran, dass es sich nicht äußert. Die Eliten hatten das Wort an sich gerissen und wir sind da, um es dem Volk zurückzugeben.
Und trotzdem war die Wahlbeteiligung noch nie so gering.
Eben. Man muss andere Formen finden. Diese Debatte ist ein großer Erfolg.
Ach, es wird nie über das Wesentliche gesprochen. Über das, was uns einen könnte. Über das, was wir zusammen zu verteidigen haben. Darüber, weshalb wir das Gefühl haben, zu demselben Ganzen zu gehören. Anders als Sie würde ich nicht von Identität reden.
Wir waren nicht zusammen. Jeder von uns war auf seiner Insel, wenn ich darüber nachdenke.
Ich bin auf den Komoren geboren. Ich habe sie am Strand getroffen, ein junges Paar, strahlend vor Glück, wie im Kino. Ich habe sie fasziniert beobachtet. Sie kamen auf mich zu, ich glaubte zu träumen. Wollen sie weg? Wir nehmen sie mit. Sie arbeiten bei uns. Sie essen mit uns, sie bringen die Kinder in die Schule und holen sie wieder ab. Das ist alles.
Ich habe meine Eltern und meine Brüder verlassen, um nach Paris zu kommen.
Allein der Name hat mich begeistert. Der Eiffelturm, den ich endlich sehen
will. Sie hatten eine große Wohnung, in der mir ein dunkles Zimmer ohne Fenster vorbehalten war.
Ein Zimmer für dich allein, sagten sie.
Dann zählten sie die Regeln und die Pflichten auf. Um 6 Uhr aufstehen, Frühstück machen, die Kinder fertig machen, sie zur Schule bringen, einkaufen, für Madame, die nicht arbeitet, das Mittagessen zubereiten, putzen, die Kinder abholen, für ihr Abendessen sorgen, 3-mal in der Woche die für Monsieurs Arbeit notwendigen Empfänge vorbereiten, kochen, servieren, abräumen, waschen, sauber machen. Nie vor 1 Uhr ins Bett. Oft später. Und um 6 Uhr wieder raus. Jeden Tag, außer sonntags. Da erst um 7.
Wie viel geben Sie mir?
Du willst Geld. Obwohl du bei uns wohnen und essen darfst.
Weißt du, wie teuer die Mieten sind in den guten Pariser Wohngegenden? Und wie viel uns dein Essen kostet? Und dann möchtest du auch noch Geld? Wozu denn?
Ich habe 5 Jahre bei Ihnen gearbeitet. Um sicherzugehen, dass ich nicht davonlaufe, hatten Sie mir meine Papiere abgenommen. Auf dem Markt hat mich eines Tages die Obst- und Gemüsehändlerin, bei der ich einkaufte, ausgefragt. Sie sah, wie ich verkümmerte. Ich habe auf ihre Fragen geantwortet und sie hat gesagt, ich solle bei ihr bleiben. Ich habe den Vormittag mit ihr verbracht. Es war ein Frühlingstag. Die Luft war frisch und leicht. Ich konnte endlich atmen, obwohl ich kaum wagte, daran zu glauben. So hatte ich mir das Leben in Paris vorgestellt. Freundliche Menschen, frei zu kommen und zu gehen. Niemand, der einen beurteilte. Ich habe ein wenig auf den Märkten gearbeitet, aber hatte Angst, im Viertel entdeckt zu werden. Und meine Angst hat sich schließlich auf ganz Paris ausgedehnt. Ich arbeite nicht mehr bei Leuten. Ich habe keine feste Stelle. Ich bin draußen, auf Märkten oder in Läden, denn die Schaufenster sind durchsichtig. Man sieht die Straße, die Passanten. Und sie können einen auch sehen. Wenn sie mit mir unzufrieden waren, schlossen sie mich in das fensterlose Zimmer ein und ließen mich nach einem Tag, 2 Tagen, 3 Tagen wieder heraus. Ich taumelte. Das Licht tat mir in den Augen weh. Bevor ich Paris verließ, war ich noch ganz oben auf dem Eiffelturm. Ich habe über die Stadt geschaut. So friedlich. Auf die Glasfenster, die Kuppeln und Dächer. Wer würde die Existenz des Unglücks für möglich halten? Noch schöner fand ich den Turm selbst. Den Anblick von der oberirdischen Metro aus, wenn er langsam näher kommt. Oder darunter zu stehen, genau in der Mitte. In gleichem Abstand von den 4 Pfeilern. Und die Formen, die filigrane Struktur, die Eleganz zu betrachten.
Das rührt einen natürlich. Aber es ist ein Sonderfall.
Ihre 29.000 Abgeschobenen pro Jahr stellen 29.000 Sonderfälle dar.
Ich verbringe meine Zeit damit, Leute zu interviewen, sie zum Reden, zum Erzählen zu bringen über ihr Beziehungsleben, ihre Paarprobleme, obwohl ich gar nicht weiß, was ein Paar ist.
Wir können nicht das ganze Elend der Welt aufnehmen.
Ich sollte mich um etwas anderes kümmern.
Europa dehnt sich
Menschen wie dieses Mädchen von den Komoren interviewen,
China,
den Horizont unserer Sorgen erweitern, über uns hinausblicken. Wir sind borniert. Gefangen in unseren Gewohnheiten und Vorurteilen.
Wenn Sie herkommen, okay, von mir aus, aber dann nisten Sie sich hier ein, dann wollen Sie
bleiben. Und wenn ich einen Artikel über die Illegalen ohne Papiere vorschlage? Ich höre Sie schon. Warum nicht? Das ist jetzt ganz aktuell. Wir müssen das nur schnell machen, bevor das Interesse nachlässt. Oder eine große Reportage. So etwas wie ein Monat in der Illegalität. Nein, ein Monat ist zu lang. Eine Woche ohne Papiere. Eine Woche, das ist schon mal was. 7 volle Tage, 7 Abende, 7 Nächte ohne Papiere und wahrscheinlich ohne Schlaf. Die Unsicherheit, nicht zu Hause zu sein. Ich habe schon ein wenig Erfahrung. Es wäre der richtige Zeitpunkt.
Ich grüße die Nachbarn, denen ich im Treppenhaus begegne. Weiter geht's nicht. Jeder in seinen 4 Wänden. Neugierige mag ich nicht.
Sollen Sie herkommen, okay, von mir aus, aber dann nisten Sie sich hier ein, dann wollen Sie bleiben.
Ohne sich an unsere Regeln zu halten.
Man lässt auch nicht jeden in sein Haus. Sie haben doch bestimmt einen Spion in Ihrer Tür. Oder eine Alarmanlage im Haus.
Wir brauchen die anderen.
Unsere Bevölkerung vergreist.
Europa dehnt sich zu schnell aus.
China, Brasilien, die aufstrebenden Länder.
Wir werden bedroht. Man muss sich schützen. Die Gefahr kommt anderswoher. Sehen Sie sich die Namen der Krankheiten an. Parkinson. Kreuzfeld-Jakob, Alzheimer. Sie kommen aus dem Ausland. Und die Naturkatastrophen, die sibirische Kälte, die Gluthitze der Sahara.
Wir können nicht das ganze Elend der Welt aufnehmen.
Da kommt nur Hass zum Ausdruck.
Sie haben die Antworten manipuliert. Bei den öffentlichen Diskussionen, die wir organisieren, sagen die Leute etwas anderes.
Sie können sicher sein, wir haben nichts verfälscht.
Die Leute sagen etwas anderes, glauben Sie mir.
Was sagen Sie denn?
Ich verweise auf die Ergebnisse des Fragebogens, die wir bald bekannt geben werden. Sie werden selbst sehen.
Und darf man wissen, was Ihre Werte sind?
Wann ist diese Nacht zu Ende?
Was Ihre Identität ausmacht, wie Sie sagen? Der Humanismus sicher nicht.
Was ist aus uns geworden?
Die Abschaffung der Todesstrafe 1981, als alle dagegen waren, das ist nicht Ihr Verdienst, das war Mitterrand.
Wir sind ein kaputtes.
Würde man auf Sie hören, würde Sie ganz schnell wieder eingeführt.
Ein leidendes Land.
Im Übrigen scheuen
ohne
Sie
Schwung.
Sich nicht, Sie zu vollziehen.
Ohne Arbeit.
Wenn Ihre Polizei Jugendliche verfolgt und sie zwingt, sich in eine Trafostation zu flüchten.
Ohne Zukunft.
Wenn sie gezielt schießt. Wenn Sie brutale Verhöre durchführen.
Die Angst begrenzt unseren Horizont.
Sobald Sie an der Macht sind, gibt es seltsamerweise diese Art Zwischenfälle, wie Sie es nennen.
Woher kommt sie?
Wir sind genauso republikanisch wie Sie.
Wir wissen nicht in dem, was Sie tun.
Was haben wir getan? Ich bin nicht zu Hause. Weder äußerlich noch in meinem Inneren. Nichts passt zusammen. Irgendwann... Im Leben wacht man auf und entdeckt, dass die Umgebung sich verändert hat. Dass man nicht mehr im Einklang ist mit ihr. Ist es eine Frage des Alters? Ist es die Epoche, die einem das Gefühl gibt, in einen endlosen Tunnel einzudringen, in einen Stollen, aus dem man nie wieder herauskommen wird? Oder ist es nur dieser Augenblick meines Lebens? Eine Veränderung, die mich alles mit anderen Augen sehen lässt?
Warum sollten wir auf die Fragen antworten, die man uns stellt? Es ist nicht Aufgabe des Staates, Diskussionen zu organisieren.
Dieser Koffer, dessen Gegenwart ich spüre, selbst wenn in der Dunkelheit die Formen verschwimmen.
Sie haben die Bahnen des Denkens und der Information blockiert. Wir stellen den freien Fluss der Ideen wieder her. Von nun an sind alle Denkweisen erlaubt.
Auch wenn Sie noch so sektiererisch sind.
Ja, da kennen Sie sich ja aus, im Sektierertum. Im Terrorismus der Ideen.
Ich wohne hier vorübergehend, bis zu einem unbekannten Datum. Niemand weiß, wie ich heiße. Mein Name steht auf keinem Briefkasten.
Sie reduzieren alles auf den Schleier. Die Burka, die Minarette.
Wir wollen dem Extremismus Einhalt gebieten, ihm den Weg versperren, um eine französische Variante des Islam zu schaffen.
Sie reduzieren alles auf den Islam, auf die Ablehnung. Es gibt nicht nur Gewalt.
Bei ihm war ich auch nicht zu Hause. Wir teilten nichts. Wir lebten Seite an Seite nebeneinander her. Und wenn ich die im Radio höre, habe ich das gleiche Gefühl. Zwei parallele Wege, die sich nicht einmal im Mittelpunkt der Erde treffen werden.
Kommunikation ist möglich.
Die Höflichkeit gehört zu unseren Werten. Auch wenn sie in den Antworten des Fragebogens nicht vorgesehen ist. Und die Kunst der Konversation, die haben wir erfunden. Wir haben sie in die ganze Welt exportiert.
Schlafen.
Genau wie die Erklärung der Menschenrechte, wie den Käse und den Wein. Wir sind die Universalität. Die Welt verdankt uns viel.
Eine Luftspiegelung in der Wüste, so unwahrscheinlich wie ein Hafen auf hoher See.
Eine höchst gelungene Marketingaktion. Das Land der Menschenrechte. Alle glauben daran, deshalb kommen so viele. Aber dank Ihnen lernen Sie hier schnell, dass Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit nur Worte sind. Und dass Ihre Freiheit vor allem darin besteht, auf der Straße zu schlafen.
Durchs Fenster blicke ich auf die Fassaden, die andere Straßenseite. Nicht ein erleuchtetes Zimmer. Alle schlafen. Eine Geisterstadt, könnte man meinen. Von ihren Bewohnern verlassen. Nachts kündigt jeder die Gemeinschaft auf, um sich seinen Träumen, seinen Obsessionen, seinen Angstvorstellungen zu überlassen. Jeder schließt sich in sein Leben ein. Manche Wege können sich treffen, dort, wo sich die Träume kreuzen. Ein englischer Roman vom Anfang des letzten Jahrhunderts erzählt die Geschichte von zwei Menschen, die sich in ihren Träumen begegnen. Die sich jede Nacht treffen. Kann man von einem zum anderen gehen? Die geheimsten Grenzen überwinden? Wo es doch schon unmöglich scheint, in den Schlaf zu finden und der Tag unerreichbar. Es ist 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, es ist Nacht. Hoffnung keimt auf und schwindet wieder. Bei ihm habe ich geschlafen. Anfangs. Als hätte ich mein Nest gefunden. Doch die Unruhe ist schnell zurückgekehrt. Die Angst, die Ungewissheit. Der Spiegel, den er mir vorhielt, die Wahrheiten, die er mir in den Kopf warf. Er wusste alles. Ich hatte von zu vielen keine Ahnung. Ich bewegte mich immer auf seinem Terrain. Wirtschaft, Finanzen. Ich verstehe nichts davon, das stimmt, aber es gibt nicht nur das. Erfahrung im Umgang mit Menschen, Gefühle. Auf diesem Gebiet weiß er dafür nicht viel. Seine ständige Ironie. Unsere Gespräche glichen den sinnlosen Debatten im Fernsehen, Wortgefechte ohne Sinn und Zweck. Wie lange warte ich schon auf den Schlaf? Wenn ich das Radio ausschalte, wird die Uhrzeit angezeigt. Ich muss nur den Arm ausstrecken, eine simple Geste, aber ich fürchte mich vor der Stille. Die Einsamkeit und die Dunkelheit will ich gern ertragen, aber nicht die Stille.
Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Zum Abschluss haben wir ein paar Passanten auf der Straße gebeten, uns jeweils ein Wort zu nennen, das ihrer Meinung nach für das heutige Frankreich steht.
Multikulturell?
Langeweile.
Gespaltenheit. Schiss. Sehen Sie sich nur die Fußballspiele an. Thierry Henry, der uns mit seiner Hand die Qualifikation für die WM eingebracht hat. Und die vielen Leute, die keine Steuern zahlen.
Nur ein Wort, bitte.
Laizismus.
Lüge. Wahlversprechen werden nicht gehalten. Reden und Handeln widersprechen einander.
Ironie. Warnen Sie die Ausländer, Sie sollten die französische Sprache beherrschen, bevor Sie kommen. Sie sollten Sinn für Ironie haben, um den Fallen auszuweichen. Und Sie sollten die Waffen der Rhetorik entschärfen. Sie sollten Anspielungen, Euphemismen, Umschreibungen tunlichst vermeiden.
Größe. Alles bei uns ist groß. Große Debatte, große Nation, große Illusion, große Enttäuschung.
Polizei. Kontrollieren Straßen und Bahnhöfe. Auf der Suche nach welchem Feind? Und die Bahnsteige in der Metro? Man könnte meinen, wir wären mitten im Krieg.
Toleranz. Frustration.
Lüge. Langeweile. Ironie. Diese Wörter beschreiben meine Geschichte. Die Gefahr geht von denen aus, die an nichts glauben. Den Einzelnen, den Politikern, denjenigen, die alles ausprobiert haben oder meinen, alles ausprobiert zu haben und die von allem abgekommen sind. Ich glaube an etwas. Das war der grundlegende Unterschied zwischen uns. Er hat versucht, mir diesen Glauben zu nehmen und es beinahe geschafft.
Ich weise das entschieden zurück. Diese Wörter haben überhaupt keinen Sinn. Ich protestiere. Das ist doch alles manipuliert worden.
Wir haben nur unsere Mikros hingehalten.
In welchem Viertel? Barbès? Da, wo die Migranten leben.
Die Stimmen sind anonym, wie die Denunziationen. Kopfhörer und Bildschirme trennen uns. Wir gehen nicht mehr ans Fenster. Es gibt keine Transparenz mehr. Stattdessen unsere schwarzen, undurchsichtigen Gucklöcher. Bilder und Stimmen werden digitalisiert, künstlich zusammengesetzt. Der andere ist abwesend, obwohl wir ihn notwendig brauchen. Das Fremde beginnt gleich nebenan, auf der anderen Seite. Es ist der Nachbar gegenüber. Es ist der Abstand zwischen unseren Sehnsüchten und unserem Leben.
Ich beginne zu ahnen, dass ich einem Leben entronnen bin, das mich kaputt gemacht hätte.
Wir hören ein weiteres Gesprächsprotokoll.
Meine Eltern sind hierher gekommen, weil sie zu Hause keine Perspektive, keine Arbeit hatten. Ich bin hier geboren.
Ich habe gewissenhaft gelernt. Ich habe nie den Unterricht versäumt. Ich habe immer meine Hausaufgaben gemacht und die Regeln befolgt. Ich habe an Auswahlverfahren teilgenommen, um auf der sozialen Leiter aufzusteigen. Ich habe eine Stelle im College, dann im Gymnasium bekommen. Ich unterrichtete französische Sprache und Literatur. In meinen Klassen hatte ich Kinder von Immigranten, wie ich selbst es war. Und ich habe versucht, ihnen etwas beizubringen. Aber die Würfel waren gefallen.
Ihre Rechtschreibfehler waren das Zeichen der Niederlage. Und ich unterstrich ihre gesellschaftliche Zugehörigkeit mit dem Rotstift. Einige glaubten daran, wie ich daran geglaubt hatte. Kämpften, strampelten sich ab. Doch das war nicht die Mehrheit. Die meisten scheiterten an den Widersprüchen zwischen der familiären Sphäre und der Welt. Zu große Erwartung, zu große Diskrepanz, unbekannte Codes.
Wie konnte man ihnen helfen? Ohnmächtig sah ich den Untergehenden zu. Anfangs versucht man, gegen die Strömung anzukommen. Irgendwann gibt man auf. Der Name, das Aussehen, der Akzent, die unüberwindbare Trias des Andersseins. Irgendjemand wird immer sagen, sie seien nicht von hier. Wenn es dasselbe Land ist, ist es nicht dieselbe Stadt. Wenn es dieselbe Stadt ist, ist es nicht dasselbe Viertel. Wenn es dasselbe Viertel ist, ist es nicht dieselbe Straße, nicht dieselbe Seite, dasselbe Haus, dasselbe Stockwerk.
Hier ist da, wo ich bin. Genau an dieser Stelle. Und niemand kann gleichzeitig da sein, wo ich bin. Identität bedeutet, man müsste genau gleich sein. Eine Bevölkerung von Klonen und Robotern, maschinelle Reproduktion. Ist es das, was Sie wollen?
Möchte jemand von Ihnen antworten?
Ich sage doch, die Sprache ist das Entscheidende.
Ausnahmsweise bin ich einverstanden, aber ich meine es anders als Sie. In dem Sinn, dass die Sprache uns eint. In dem Sinn, dass die Schule sie allen zugänglich machen muss, damit jeder den anderen verstehen kann. Ob dieser nun Zeitgenosse ist oder jemand aus der Vergangenheit, der die Kultur unseres Landes mitgeprägt hat.
Wir hatten nicht die gleiche Sprache, nicht die gleichen Gedanken. Es gab keinen Dialog, kein Zuhören. Nur die Begegnung der Körper. Und das genügte, um mir die Illusion zu geben, zu Hause zu sein. Eine stumme Begegnung. Mit der Sprache kamen die Missverständnisse wieder.
Sie haben auf mich gewartet, während ich meinen Enkel von der Vorschule abholte. Ich bin seit 12 Jahren in Frankreich. Ich habe nie gestohlen, ich habe niemanden umgebracht. Ich arbeite. Ich möchte nichts lieber als Steuern und Sozialabgaben zahlen. Ich habe es versucht. Zuerst war mein Antrag nicht vollständig, dann wurde er abgelehnt. Wenn Sie einem die Papiere verweigern, wollen Sie, dass man geht. Aber ich bin geblieben. Meine ganze Familie ist hier. In Côte d'Ivoire habe ich niemanden mehr. Was soll ich da? Aber Sie haben auf mich gewartet. Man hat mich in ein Untersuchungsgefängnis gebracht. Ich war 3 Tage dort, dann trat ich in den Hungerstreik. In der Schule meines Enkels haben Eltern und Lehrer sich für mich eingesetzt, meine Freilassung erreicht. Ich habe immer noch keine Papiere. Und ich habe jetzt Angst, auszugehen, selbst zum Brot kaufen. Rechtsanwälte kümmern sich um mich, ein Verein. Sie sagen, ich hätte Chancen. Das Verfahren ist eingeleitet. Aber solange kein Urteil ergeht, glaube ich nicht daran. Ich träume von dem Tag, an dem ich eine Aufenthaltsgenehmigung erhalte. Einen Stempel, eine Unterschrift, alles, was man braucht. An dem ich auf der Straße herumlaufen kann und mich den anderen gleich fühle. Ich werde der Polizei in die Augen sehen. Und das Erste, was ich tun werde, ist, meinen Enkel in die Schule zu begleiten.
Wir müssten dann langsam zum Ende kommen.
Sie sind verantwortlich für diese absurden Situationen. Sie wollen die Gesetze verschärfen, dabei müssten sie gelockert werden.
Sie wollten beweisen, dass sie für Ordnung sorgen können und haben schlimmere Anordnungen getroffen als wir.
Schlimmer als Sie kann man es nicht machen. Ihr Weltbild ist zu starr. Ich möchte das Ganze von einer etwas höheren Warte aus. Seit langem hat die Geschichte in diesem Land Spuren hinterlassen. Unsichtbare, stumme Spuren. Jeder verschweigt seinen Schmerz und seine Scham. Das Gebäude wird auf den Rissen des Schweigens errichtet. Die Risse werden breiter, man spachtelt sie oberflächlich zu und wundert sich, dass alles einstürzt. An diesem Punkt sind wir. Wir müssen von vorn beginnen, oder vielmehr die laufende Geschichte nehmen.
Und wenn einen jemand nicht wahrnimmt, muss man gehen können, kapitulieren können vor dem, der sich weigert, einen zu sehen, vor der Nichtbeachtung. Zukunft kann es nur in der Anerkennung geben. Eine gemeinsame Geschichte, in der beide zu Stimmen einer Erzählung werden. Die laufende Geschichte nehmen und beschließen, wenn ich jetzt einschlafen könnte.
Von heute an machen wir es so, dass wir den Beitrag jedes Einzelnen aufgreifen, statt ihn zu übersehen. Eine Nation, das bedeutet, wir sagen
zu können. In der beide zu Stimmen einer Erzählung werden. Wenn ich schlafen könnte.
Schlaflos von Cécile Weißbrot aus dem Französischen von Andrea Spingler. Die Rollen und ihre Darsteller: Erzählerin Jule Böwe, Moderator Gerd Heger, Studiogäste Frank Arnold und Walter Renneisen, Berichte Antje von der Ahl, Michael Evers, Maria Hartmann, Alexander Kuhn, Eva Meckbach, Mira Patteke und Oliver Urbanski. In weiteren Rollen Jürgen Albers, Katharina Bieler, Stefan Dutt, Rainer Furch, Frank Johansen, Peter König, Wolfgang Korb, Annette Kürmeier, Eva-Maria Kurz, Volkmar Lotholz, Harald Martin, Stefan Scheib, Marietta Schröder. Ton und Technik Ingo Sigrist, Helga Ruben und Lutz Pahl. Regieassistenz Pia Frede. Regie Beatrix Ackers. Produktion Saarländischer Rundfunk mit Deutschlandradio Kultur 2010.